Moin, ich grüße euch hier aus dem Herzen von August Fehn. Wir sind weiter unterwegs in unserer Reihe mit Josua und der Eroberung des Landes. Wir kommen gerade aus einer Situation, in der das Volk einen unglaublichen Sieg gefeiert hat. Es hat erlebt, wie die Mauern von Jericho gefallen sind. Nicht deshalb, weil das Volk militärisch beeindruckend aufgefahren wäre und die Mauern erobert hätte, im Gegenteil. Das Volk hat zwar nichts getan, es hat seinen Beitrag geleistet, aber dieser Beitrag hatte militärisch keine Bedeutung, sondern dieser Beitrag bestand darin, dass sie treu das umgesetzt haben, was Gott von ihnen erwartet hat. Und sie haben damit eine gute Erfahrung gemacht. Gott hat ihnen den Sieg geschenkt. Und jetzt brechen sie auf zum nächsten Abenteuer. Sie sehen das Land vor sich und sie wissen, okay, wir müssen uns Stück für Stück voranarbeiten, wenn wir dieses Land zu unserem eigenen Land machen möchten. Und es geht weiter zur nächsten Stadt, Ai. Wir wissen nicht genau, wo Ai liegt. Es muss aber in der Nähe von Jericho gewesen sein, denn sie werden sich wahrscheinlich systematisch vorgearbeitet haben. Und ich möchte einen ersten Abschnitt lesen aus Josua Kapitel 7. Zuerst die ersten Verse aus dem Kapitel. Ein Israelit verstieß gegen das Gebot, sich etwas von den Reichtümern Jerichos anzueignen. Ahan, der Sohn Karmis. Er war ein Nachkomme Sabdis und Serachs aus dem Stamm Juda. Ahan nahm etwas von dem mit, was vernichtet werden sollte. Darum wurde der Herr sehr zornig über die Israeliten. Josua sandte von Jericho aus einige Männer zur Stadt Ai, die bei Bet-Aven östlich von Bet-El lag. Geht hin, sagte er, und erkundet die Gegend. Die Männer führten den Auftrag aus. Als sie wieder zurückgekehrt waren, erstatteten sie Josua Bericht und rieten, lass nicht das ganze Heer gegen die Stadt ziehen. 2.000 oder 3.000 Mann reichen völlig aus, um Ai zu erobern. Es hat nur wenige Einwohner. Du brauchst nicht alle Soldaten einzusetzen. Josua folgte ihrem Rat und sandte 3.000 Mann los, um Ai einzunehmen. Doch sie wurden in die Flucht geschlagen. Die Männer von Ai verfolgten die Israeliten von der Stadt bis zum Abhang von Shebarim und töteten dort 36 Soldaten. Da packte Israel die Angst. Josua zerriss entsetzt sein Gewand und warf sich mit den Ältesten des Volkes vor die Bundeslade zu Boden. Voller Verzweiflung streuten sie sich Erde auf den Kopf und blieben bis zum Abend liegen. Dann betete Josua: Ach Herr, warum hast du uns über den Jordan geführt? Etwa damit uns die Amoriter besiegen und umbringen? Wären wir doch geblieben, wo wir waren. Ich frage dich, Herr, was kann ich jetzt noch sagen, nachdem Israel vor seinen Feinden fliehen musste? Die Kanaaniter und alle anderen Völker dieses Landes werden davon hören. Sie werden uns umbringen und jede Spur von uns für immer auslöschen. Wie willst du deine Ehre dann noch retten? Was für ein anderes Bild finden wir hier vor, als wir es gerade vorher noch bei Jericho gesehen haben. So viele Details, die anders sind als bei der Begegnung vorher. Wir haben immer wieder gesehen, wie Gott zu Josua gesprochen hat und ihm gesagt hat, was er tun soll. Davon lesen wir hier in den ersten Versen nichts. Gott spricht nicht zu Josua. Josua handelt zwar auf den ersten Blick ähnlich wie vorher, er sendet auch Kundschafter aus, er macht sich einen Überblick über die Situation. Aber wie lautet die Botschaft der Kundschafter? Josua, das ist alles kein Problem, das kriegen wir locker hin. Mach dir keinen großen Aufwand, keine große Mühe, brauchst nicht alle Soldaten hinzuschicken, 2.000 bis 3.000 reichen. Nach Jericho sind sie noch mit dem ganzen Tross gezogen, 40.000 Mann. Und hier nicht mal ein Zehntel davon. Das heißt, wir sehen hier ganz andere Voraussetzungen. Die Stadt ist locker einzunehmen, ist kein Vergleich. Wenn wir Jericho platt bekommen, dann kriegen wir auch Ai platt. Das ist kein Aufwand. Aber was ist das Ergebnis des Ganzen? Das Ergebnis ist eine furchtbare Niederlage. Sie erleben eine militärische Niederlage ersten Ranges. Sie müssen fliehen, sie haben keinen Erfolg, sie scheitern. Und sie fragen sich, was ist hier passiert? Gott, jetzt auf einmal heißt es, Gott, warum hast du das zugelassen? Wie konntest du es zulassen, dass wir hier unterlegen sind? Was wird das für einen Eindruck machen bei den Menschen um uns herum? Nach Jericho und nachdem sie über den Jordan gezogen waren, hieß es, da war Angst bei all den Städten rumherum. Und jetzt ist Josua bewusst, diese Niederlage wird uns unseren Ruf ruinieren. Die Menschen werden keine Angst mehr vor uns haben. Im Gegenteil, sie werden vielleicht sagen, jetzt sind sie schwach. Jetzt können wir sie besiegen. Jetzt können wir diese Gefahr ausrotten. Hier ist alles anders als bei Jericho. Auf einen großen Sieg folgt eine bittere, heftige, harte Niederlage. Was sind die Unterschiede zu Jericho? Zum einen, wie gesagt, wir lesen hier nichts davon, dass Gott ihnen sagt, was der nächste Schritt ist, sondern Josua macht sich diese Gedanken. Ich meine, das ist an sich eine gute Aufgabe eines Führers und eines Leiters, dass er sich Gedanken darüber macht, wo geht's jetzt hin, was ist der nächste Schritt. Aber Josua befragt Gott nicht. Er fragt nicht danach, Gott, für uns wäre jetzt erstmal Ei dran, siehst du das ähnlich? Er fragt nicht, und wenn es Ei sein soll, wie schlägst du vor, sollen wir das machen? Das und das ist meine Idee. Hast du vielleicht was anderes auf dem Sinn? Möchtest du vielleicht ähnlich wie bei Jericho komplett ohne unsere militärischen Fähigkeiten den Sieg erringen? Zur Erinnerung, in Jericho nochmal, hat das Volk Israel militärisch nichts beigetragen. Hier handeln sie jetzt primär militärisch. Wir nehmen so und so viele Soldaten mit, wir erobern die Stadt, wir greifen an und wir kriegen das hin. Wir brauchen Gott dafür nicht. Vielleicht schwingt das so irgendwo im Hintergrund mit. Und noch eine Sache ist ganz anders. Und das wird schon im ersten Vers eingeleitet, als deutlich gemacht wird, da ist einer aus dem Volk, der hält sich nicht an das, was Gott aufgetragen hat. Gott hatte bei Jericho gesagt, plündert die Stadt nicht. Nehmt davon nichts für euch selbst. Und hier ist jetzt einer, Achan, der hält sich nicht daran. Das heißt, bisher hatten wir es mit einem Volk zu tun, das treu dem gefolgt ist, was Gott aufgetragen hat. Und hat erlebt, das hat Segen gebracht. Und jetzt sehen wir, dass das sich geändert hat. Da ist einer aus dem Volk, der ist untreu. Und dieser eine, seine Untreue hat Folgen und Konsequenzen für das ganze Volk. Und Gott macht das hier deutlich, ab Vers 10. Der Herr antwortete, steh auf, warum liegst du hier am Boden? Die Israeliten haben Schuld auf sich geladen und den Bund verletzt, den ich mit ihnen schloss. Sie haben etwas von dem an sich genommen, worüber ich mein Urteil gesprochen habe. Sie haben es gestohlen und heimlich bei sich versteckt. Deshalb seid ihr euren Feinden unterlegen und müsst vor ihnen fliehen. Ihr selbst seid jetzt dem Untergang geweiht. Ich werde euch nicht mehr helfen, wenn ihr nicht das aus eurem Volk beseitigt, worüber ich mein Urteil verhängt habe. Und jetzt gibt er den Auftrag, dass sie über ein Losverfahren den herausfinden, der dafür verantwortlich ist. Das Volk wusste ja nicht, wer das war. Sie hatten das alles nicht mitbekommen. In Vers 1 wird uns das eingeleitet, dem Leser, aber den Handelnden in der Geschichte ist das gar nicht bewusst, was da passiert. Bis auf Achan und seine Familie, wie wir gleich noch sehen werden. Der Rest des Volkes wusste gar nicht, dass da jemand war, der das gemacht hat. Und so werfen sie das los und das Los landet am Ende, nachdem es eingegrenzt worden ist, immer mehr eingegrenzt worden ist, landete es bei Achan. Und erst als das Los bei Achan landet, da gibt er alles zu. Er sagt, ich konnte einfach nicht widerstehen und nahm es mit. Mir gefiel das so sehr. Da war dieser schöne Mantel und da war das Silber und das Gold. Ich habe alles im Boden meines Zeltes vergraben, das Silber zuuntererst. Und sie finden alles tatsächlich im Zelt von Achan. Es ist alles genauso passiert. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Achan vielleicht, sobald er mitbekommen hat, oh, das ist alles auf meinem Mist gewachsen. Wenn er vielleicht von Anfang an gesagt hätte, hey, ich war es, meine Schuld. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Aber er hat gewartet, bis er es nicht mehr verheimlichen konnte. Und Gottes Urteil trifft ihn. Es ist ein hartes Urteil. Es ist ein grausames Urteil. Er und seine ganze Familie werden umgebracht. Dazu möchte ich ein paar Gedanken weitergeben. Zum einen, so hart es auch klingt, aber das war die Zeit damals. Wir leben in anderen Zeiten und ich bin dafür dankbar. Aber das war die Zeit damals und das war das Gesetz damals. Hier war jemand, der hat das ganze Volk in Gefahr gebracht mit seiner Untreue. Er hat das Volk riskiert für seine Gier. Damals gab es keine Gefängnisse. Was hätten sie mit ihm machen sollen? Wie hätten sie mit ihm umgehen sollen? Deshalb gab es damals entweder Geldstrafen oder für schlimme Dinge, die eben nicht einfach akzeptiert werden konnten und für die es aber kein Geld irgendwie als eine Strafe genügt hat, um ein Zeichen aufzusetzen, gab es die Todesstrafe. Dazwischen spielte sich alles ab, entweder Geld oder Todesstrafe. Es gab keine Gefängnisse. Und das Rechtssystem Israels, so hart es für uns heute klingt, war immer noch eines der fairsten in der damaligen Zeit. Normal steht im Gesetz auch ganz deutlich, dass Kinder nicht für die Strafen ihrer Eltern büßen sollen, für die Vergehen ihrer Eltern büßen sollen. Das war in anderen Gesetzen umherum in den Ländern teilweise anders. Da wurden auch die Familien mit zur Strafe gezogen, wenn ein Familienteil oder der Elternteil was veranstaltet hat, was verbrochen hat. Gut, hier wird jetzt auch die ganze Familie gesteinigt. Das kann aber eventuell den Grund haben, und das ist das, was ich vermute, dass eben zwar Achan als das Oberhaupt der Familie hier genannt wird, aber wir reden hier von einem Zelt, wo das vergraben wurde, von viel Besitz. Das ist nicht spurlos an der Familie vorbeigegangen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Zumindest ist das etwas, was mir das erklären würde, wieso es hier wirklich die ganze Familie trifft. Dass sie alle Mittäter und Mitwisser gewesen sind und keiner von ihnen das aufgehalten hat. Keiner hat sich dagegen gestellt. Und deshalb hängen sie als ganze Familie mit drin. Und diese Geschichte, so hart sie ist und so weit entfernt sie von unseren eigenen moralischen Vorstellungen ist, diese Geschichte macht trotzdem etwas deutlich, was für unsere Zeit von höchster Aktualität ist. Wir schätzen in unserer Gesellschaft den Wert des Einzelnen sehr hoch ein und das ist gut und das ist richtig. Es gab andere Zeiten. Da zählte der Einzelne nur so viel, wie viel er Nutzen der ganzen Gesellschaft brachte. Da war der Einzelne nicht viel wert. Wir zählen heute den einzelnen Menschen. Wir geben ihm eine unglaubliche Würde und einen unglaublichen Wert. Und das ist gut. Und es gründet auf den Erfahrungen, die wir gemacht haben, aus der Vergangenheit, wo es anders gewesen ist, wo der Wert des Einzelnen ganz anders bemessen wurde. Und das spielt keine Rolle, welche Farbe die Ideologie hatte, die das umgesetzt hat. Sie alle haben sich daran schuldig gemacht. Wir haben heute eine andere Betonung und das ist gut. Aber wir merken jetzt auch in dieser Zeit, dass auch die Überbetonung des Einzelnen, seiner Freiheitsrechte, dass das auch eine Schlagseite haben kann. Wenn ich mit dem Gedanken groß werde oder mit sich der Gedanke in mein Gehirn einbrennt, ich kann tun, was ich will, es liegt nur an mir, es ist nur meine eigene Verantwortung, dann merken wir, nein, das stimmt nicht. Ja, dein Wert bemisst sich als Einzelmensch, als Einzelperson und das ist gut. Aber dein Handeln hat Konsequenzen, die über dich hinausgehen. Das, was du tust, bleibt nicht bei dir. Alle deine Entscheidungen können weitreichende Konsequenzen haben. Gerade in dieser Zeit, wo die Krankheit sich ausbreitet und wir versuchen, das einzudämmen, merken wir, wie Einzelne diese Versuche und dieses System, das wir jetzt brauchen, auch in Gefahr bringen. Seien es die Hamsterkäufe, wo Einzelne sich auf Schultern der anderen quasi versuchen, etwas anzusammeln, ohne zu gucken, welche Konsequenzen das für andere hat. Oder seien es diejenigen, die sich nicht dafür interessieren, dass es Kontaktsperre gibt. Die meinen, dass man vielleicht immer noch in Gruppen unterwegs sein muss, dass man gar nicht darauf achten muss, weil man das nicht ernst nimmt. Das kann alles Konsequenzen haben. Ein Beispiel in Südkorea zum Beispiel. Da war die Epidemie ziemlich gut eingedämmt, schon recht früh, bis eine einzelne Person in einer Veranstaltung, in einer großen Versammlung, Hunderte von Menschen infiziert hat, ohne es zu wissen. Meine Entscheidungen, mein Handeln kann Konsequenzen haben, das weit über mich alleine hinausreicht. Und deshalb müssen wir als Gesellschaft eine Balance finden, eine Balance, die ich hier in der Bibel wiederfinde. Zwischen dem Wert des Einzelnen, ich habe Wert und Würde gegeben von Gott. Und die gilt mir ganz persönlich, unabhängig von dem, was ich für eine Gesellschaft leiste, was ich für eine Gesellschaft tue, zu welcher Gruppe ich gehöre. Mein Wert ermisst sich nicht aus dem, was ich bin oder was ich tue, sondern er ermisst sich aus dem, wen Gott in mir sieht, ein von ihm geschaffenes Wesen. Und auf der anderen Seite sehen wir in der Bibel aber auch die Betonung, dass ich eben nicht für mich alleine stehe, sondern dass ich mit meinem Handeln Auswirkungen habe auf die Menschen um mich herum. Und dass ich ja auch Schuld auf mich laden kann. Schuld, die Konsequenzen hat für andere. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und die Kunst ist es, beides, meinen Wert als Einzelmensch und meine Verantwortung für die Gesellschaft in Einklang zu bringen, in eine Balance. Ahan hat diese Balance außer Kraft gesetzt. Er hat egoistisch, eigensinnig, unverantwortlich gehandelt. Uns mag es nicht gefallen, wie Gott ihn bestraft. Ich überlasse das Gott und ich überlasse es auch der Zeit, in der er gehandelt hat. Aber die Konsequenz oder die Lehre daraus ist trotzdem wichtig für uns. Du handelst und dein Handeln hat Konsequenzen und dein Handeln betrifft nicht nur dich allein. Es betrifft auch andere. Und du kannst Schuld auf dich laden, die über dich persönlich hinausreicht. Es bist eben nicht nur du alleine, der etwas verbockt. Sondern wenn du etwas verbockst, dann kann das deine Mitmenschen mit hineinziehen. Und das sollte etwas sein, was uns vor Augen steht, was uns bewusst ist, was wir nicht aus dem Blick verlieren. Und das auch als Grundlage für alle unsere Entscheidungen auch im Hintergrund schwebt. Dass ich auch darüber nachdenke, auf wen hat mein Handeln Auswirkungen und Konsequenzen. Das Volk erlebt bei Ai eine große, große Niederlage. Eine Niederlage, die auf das Handeln eines Menschen oder einer einzelnen Familie gegründet ist. Und wir werden das nächste Mal sehen, was jetzt als nächstes passiert. Wie geht jetzt das Volk damit um? Sie haben einen großartigen Sieg erlebt und sie haben jetzt eine furchtbare Niederlage erlebt. Aber wie geht es jetzt weiter? Und das sehen wir, wenn wir uns Kapitel 8 zuwenden. Und dazu kommen wir das nächste Mal. Ich möchte euch jetzt einfach auch an dieser Stelle noch einmal mit auf den Weg geben, dass wir bei unseren Handlungen und Entscheidungen a. Gott nicht aus dem Blick verlieren, dass wir b. nicht übermütig werden, das Volk ist übermütig geworden, es dachte, wir kriegen Ai locker hin, und dass wir c. bedenken, welche Konsequenzen unser Handeln nicht nur für uns selbst, sondern auch für meine Menschen um mich herum hat. Lasst uns daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Dazu wünsche ich euch Gottes Segen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.